Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Es ist genau eine Woche her, dass die Ampelkoalition geplatzt ist. Eine Woche voller Wendungen und Fragezeichen. Aber auch wenn die deutsche Politik jetzt wie eine Großbaustelle erscheint, so langsam lichtet sich der Nebel. Allem voran natürlich erstmal der Fahrplan, wie es nun weitergeht. Der hat sich ja zurechtgerüttelt mit einer Vertrauensfrage noch im Dezember und dann der Neuwahl wohl am 23. Februar des kommenden Jahres. Im Bundestag haben alle Fraktionen längst auf Wahlkampfmodus umgeschaltet. Die erste Gelegenheit, das auch im Plenarsaal zu zeigen, die gab es heute, als Bundeskanzler Olaf Scholz mit einer Regierungserklärung die aktuellen Ereignisse und die weiteren Schritte aus seiner Sicht ordnete und die Opposition ihren Ton für die kommenden Wochen setzte. Aus Berlin, Juli Kurz.
Schlicht gesagt ist das hier die 199. Sitzung dieses Bundestags. Doch Arena des Wahlkampfs trifft es wohl eher. Vieles ist heute anders. Zerbrochene Allianzen, neue Gesichter, ein seltener Gast aus Bayern. Das hier lässt sich Söder selbstredend nicht nehmen. Dazu später mehr. Erstmal aber der Regierungschef ohne Mehrheit. Zuletzt hatte er die bemerkenswerte Wendung vom nüchternen Kanzler zum wütenden Scholz hingelegt. Heute wieder er, mehr Staatsmann. Die Union forderte dazu auf, bis zu den Neuwahlen noch gemeinsam Projekte umzusetzen, etwa die Kindergelderhöhung oder die sogenannte Wachstumsinitiative.
Wir können handeln. Und deshalb ist meine feste Überzeugung, wir sollten die Zeit nutzen, die wir jetzt haben, um noch ganz wichtige Gesetze miteinander zu beschließen für die Bürgerinnen und Bürger, die keinen Aufschub dulden, die notwendig sind.
Friedrich Merz gibt sich reserviert. Er sei kein Auswechselspieler. Zustimmung signalisiert er aber beim Gesetz zur Stärkung des Verfassungsgerichts. Ansonsten volle Attacke auf Scholz. Er habe nicht verstanden, was im Land geschehe.
So wie Sie auch versuchen, Zusammenhalt zu suggerieren und trotzdem und gleichzeitig das Land tief spalten. Sie spalten das Land, Herr Bundeskanzler.
Wahlkampf 100%. Auch Scholz' Reaktion. Demonstratives Desinteresse. Das Duell verfolgt Robert Habeck übrigens aus Lissabon. Flugzeugpanne, Zufall, aber irgendwie auch bezeichnend. Die Außenministerin springt ein, die Grünen geben sich staatspolitisch verantwortungsbewusst.
Es geht jetzt darum, wer macht Deutschland stärker in diesen schwierigen Zeiten. Und auch da sollten wir uns an alte Tugenden erinnern. Konservative Tugenden, wenn ich mich richtig erinnere. Anstand, Rückgrat, Verantwortung, die über den Tag hinausgeht.
Es folgt der Mann, der davon geschwärmt hatte, von Scholz auf die Straße gesetzt worden zu sein. In sachlicher Bundestagssprache heißt das von der Regierungsbank zurück auf die Oppositionsbank, aber dafür neben Merz.
Manchmal ist eine Entlassung auch eine Befreiung.
Ganz im Sinne von jeder gegen jeden knöpft sich die AfD nun Merz vor. Die Union würde aus Angst vor Zustimmung der AfD keine Anträge mehr einbringen.
Sie stellen die Brandmauer über Deutschland. Was für ein Ausbund an demokratischer Unkultur.
Und dann darf der Mann ran, der mehr oder minder geduldig auf seinem Sitz gewartet hat. Söder ruft der Ampel Versagen hinterher und schmeißt sich in den neuesten Coolness-Contest zwischen Scholz und Merz.
Herr Bundeskanzler, Sie haben irgendwo gesagt, Sie seien cooler. Das kann nicht sein. Ich kenne keinen, der uncooler in Deutschland ist als Sie, lieber Herr Scholz. Ehrlich.
Nun ja, so war das also heute in der Bundestagssitzung mit der schlichten Nummer 199.
Der Wahlkampf hat also begonnen und zur heutigen Debatte im Bundestag hat der stellvertretende Leiter unseres ARD-Hauptstadtstudios, Matthias Deiß vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, folgende Meinung.
Das war sie also, die erste große Redeschlacht eines Wahlkampfes, der so kurz und heftig wird wie wahrscheinlich kaum einer zuvor. Wer dabei am besten aus den Startlöchern gekommen ist, Ich will heute keine Kopfnote verteilen. Gerade weil die Uhr diesmal schneller tickt, muss es doch von Anfang an um Konzepte gehen. Wie wirkungsvoll den Arbeitsmarkt reformieren, wie der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen, unsere Energieversorgung sicherstellen, die Strompreise senken, die Migrationskrise lösen, dem Klimawandel Einhalt gebieten, mit der neuen US-Regierung zusammenarbeiten und wie der Ukraine weiter und wirkungsvoll beistehen. Große Fragen gibt es wahrlich genug, konkrete Antworten aber habe ich heute keine gehört. Den Sozialstaat nicht antasten, besonnen regieren, das Bürgergeld abschaffen, die Grenzen lückenlos schließen, das sind Schlagworte, Überschriften, aber doch noch keine Konzepte. Wer jetzt nicht schnell mehr als solche Schlagworte vorlegen kann, zeigt, dass er keinen Plan hat. Auch die Sicherung unserer Demokratie ist kein Konzept, sondern ja, nur ein weiteres Schlagwort. Das hat der Wahlsieg von Donald Trump deutlich gezeigt. Ein Wahlkampf um die besten Ideen und Lösungen, das ist das, was unser Land, seine Bürger und auch die Demokratie jetzt brauchen. Und zwar schnell.
Die Meinung von Matthias Deiß. Ja, und für den Bundeskanzler dürfte nicht nur wichtig sein, wie seine Regierungserklärung heute bei den Wählerinnen und Wählern angekommen ist, sondern auch bei seiner eigenen Partei. Denn in der, so hatte es Fraktionschef Rolf Mützenich gestern ja formuliert, gäbe es schon ein Grummeln, ob Olaf Scholz denn wirklich der Richtige sei, um für die Sozialdemokraten in den verkürzten Wahlkampf zu ziehen. Und tatsächlich gibt es ja auch erste Stimmen aus der SPD, die lieber Verteidigungsminister Boris Pistorius als Kanzlerkandidaten hätten. Prompt stellte sich SPD-Chef Lars Klingbeil heute demonstrativ hinter den Kanzler. Wir gehen mit Olaf Scholz in dieses Rennen. Aber kann das dieses Grummeln auch wirklich beenden? Susanna Jalek hat sich mal umgehört.
Der Landrat, die Juso-Vorsitzende, der Bundestagsabgeordnete, das Ortsvereinsmitglied. Wie denken Sie über die SPD und die Kanzlerfrage? Kürten, eine Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Offener Stammtisch beim SPD-Ortsverein. Es gibt viel Redebedarf. Über das Ampel-Aus, über den Zustand ihrer Partei und über Olaf Scholz. Zu ihm hat SPD-Mitglied Elke Krämer eine klare Meinung.
Er hat in der letzten Zeit alles richtig gemacht. Die letzten Auftritte fand ich großartig. Aber das kam leider zu spät.
Die große Mehrheit hier denkt so und findet deshalb, dass ein anderer der bessere Kanzlerkandidat wäre für die SPD, der aktuelle Verteidigungsminister.
Ich persönlich würde mir an der Stelle Boris Pistorius wünschen, weil ich der Meinung bin, dass das jemand ist, der eine Sprache spricht, die auch von der Bevölkerung einfach besser verstanden wird.
Er ist so populär. Na, und wir haben jetzt einen Neuanfang, wir haben jetzt nochmal eine Chance.
Im hessischen Groß-Gerau muss SPD-Landrat Thomas Will seit dem Ampel-Aus viele Fragen beantworten. Bürger seien enttäuscht von der Partei, vieles sei schiefgelaufen, das liegt aus seiner Sicht vor allem an der FDP. Aber
die Sozialdemokratie hat es nicht geschafft, als größte Fraktion Führung zu zeigen. Und ich glaube auch, das gilt für den Bundeskanzler, von dem Führung nicht mehr wahrgenommen worden ist.
Und deshalb kommt aus seiner Sicht eine Kandidatur von Olaf Scholz nicht in Frage.
Ich glaube, man muss das in Anführungszeichen Produkt ins Schaufenster stellen, von dem man glaubt, dass es am ehesten gekauft wird. Und ja, Boris Pistorius ist im Moment derjenige, von dem ich glaube, der könnte für die Sozialdemokratie das beste Ergebnis bei der Bundestagswahl einfahren.
Berlin. Tim Klüssendorf, seit 3 Jahren SPD-Bundestagsabgeordneter, sieht das völlig anders. Noch vor einigen Wochen hat er Scholz kritisiert. Jetzt stellt er sich hinter ihn.
Wir brauchen jemanden im Kanzleramt, der ganz deutlich unter Beweis gestellt hat, dass er Regierung kann, dass er bereits Verantwortung getragen hat, dass er in Bund und Land schon unter Beweis gestellt hat, wie Regierungen gut funktionieren. Und das trifft auf Olaf Scholz zu. Und er ist der Bundeskanzler, er ist unser Kandidat.
Dem widerspricht Nina Gedeke. Sie ist die Vorsitzende der Jusos in NRW. Dass Olaf Scholz automatisch Kanzlerkandidat ist, sei längst nicht abgemacht.
Die Sozialdemokratie hat ein Verständnis, eine Mitmachpartei zu sein. Und für mich bedeutet das auch, dass nur weil jemand sagt, ich möchte gerne, dass noch lange nicht gesetzt ist.
Es brodelt in der SPD. Und die Debatten auch im Ortsverein in Kürten zeigen, die Partei scheint nicht so geeint zu sein, wie der Parteivorstand es gerne hätte.
Viel Zeit zum Einlesen hatte der neue Finanzminister Jörg Kukies von der SPD nicht. Vor 8 Tagen soll er erst davon erfahren haben, dass er diesen Job eventuell übernehmen könnte. Und einen Tag später war es dann auch schon soweit. Und heute musste er dann gleich vorstellen, wie er denn die Löcher im Haushalt dieses Jahres flicken will. Keine leichte Aufgabe. Immerhin war die Ampelregierung ja genau an diesem Streit darüber ja zerbrochen. Allerdings ist Kukis ein langjähriger Vertrauter von Olaf Scholz. Da dürfte zumindest regierungsintern weitgehend Einigkeit herrschen über den weiteren Weg. Aber ob das reicht? Nicole Konert.
Er muss jetzt schauen, ob und wie viel Geld noch da ist. Jörg Kukis, seit knapp einer Woche Finanzminister. Er soll so manches Versprechen von Kanzler Scholz noch umsetzen.
Alles verändert sich. Wir schauen jeden Tag auf die Zahlen, was an Steuereinnahmen reinkommt und was an Ausgaben rausgeht. Aber vom Grundsatz her sollte das natürlich alle beruhigen, dass eben keine drastischen Maßnahmen erforderlich sind nach jetzigem Stand.
Heißt erstmal keine Haushaltssperre, alles im Fluss, vieles noch unklar. Während Kukis Einnahmen zählt und von einem Termin zum anderen hetzt, Warnungen vom Sachverständigenrat, die Übergabe seines Berichts heute Morgen. Keine guten Nachrichten für den Kanzler und den Finanzminister. Das Wachstum der deutschen Wirtschaft zu gering, die Investitionen zu niedrig, die Haushaltsplanung nicht gezielt genug. Die Kritik der Wirtschaftsweisen harsch.
Versäumnisse der Vergangenheit lassen sich darauf zurückführen, unter anderem, dass die Politik tendenziell Ausgaben und Maßnahmen bevorzugt, die unmittelbar der derzeitigen Wählerschaft zugutekommen. Dagegen werden zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben, deren Nutzen erst langfristig eintritt, eher vernachlässigt.
Die anderen Länder stehen besser da. Früher war es so, dass Deutschland die Wachstumslokomotive war. Dieser Aufgabe werden wir in dem Sinne auch gerade nicht gerecht. Und das werfen uns ja Weltbank, IMF und so weiter, alle werfen uns das vor. Und auch da sollten wir eigentlich schauen, dass wir unsere Hausaufgaben machen.
Die Hausaufgaben machen heißt konkret für Finanzminister Kukis nächster Termin Haushaltsausschuss. Hier ist er der Neue, der sich vorstellen muss und Altes besprechen, wie den sogenannten Nachtragshaushalt, ursprünglich beschlossen von der Ampelregierung, zusätzliche Gelder für etwa das Bürgergeld, die im Haushalt 2024 nicht mehr vorgesehen waren. Die Union ist dagegen.
Richtig wäre es natürlich, wenn die Regierung diesen Entwurf jetzt zurückzieht. Sie ist gescheitert.
Die FDP will den Nachtragshaushalt auch nicht mehr. Er war
ein Kompromissangebot an die SPD und die Grünen. Wir hätten das auch ohne Nachtrag hinbekommen. Das gehört zu einer Koalition dazu, wenn man drin ist. Aber wenn man nicht mehr drin ist, dann muss man solche unnötigen Kompromisse nicht mehr machen.
Notfalls geht's auch ohne, beschwichtigt Finanzminister Kukis. Generell gilt, die Haushaltspolitik ist nun auf dem Prüfstand und plötzlich hört man von Unionschef Merz Andeutungen über eine Reform der Schuldenbremse. Das kommt bei der FDP nicht gut an.
Er hat immer den Finanzminister Lindner vorgewarnt, er dürfe auf keinen Fall ran. Und kaum ist er weg, ändert man das Bild und sagt, ach ja, jetzt bin ich eigentlich dann doch irgendwo für eine Änderung der Schuldenbremse.
Der Wahlkampf hat begonnen, Finanzminister Kukis mittendrin. Nächstes Vorhaben, Steuerentlastungen für die Bürger. Jetzt beginnt die Suche, dafür noch Mehrheiten zu finden.
Auf den ersten Blick und bei diesen Gesichtsausdrücken könnte man meinen, dieses Foto sei vor 4 Jahren entstanden, nämlich als Joe Biden den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump ablöste. Nur ein solches traditionelles Treffen, wenn der scheidende Amtsinhaber den künftigen im Weißen Haus empfängt, hat es damals nicht gegeben. Trump akzeptierte bekanntlich Bidens Wahlsieg nie. Anders nun heute, als Biden seinen Vorgänger und gleichzeitig Nachfolger empfing, um 2 Grundpfeiler der Demokratie zu betonen. Das Akzeptieren von rechtmäßigen Wahlergebnissen und einen friedlichen Machtwechsel. Und vielleicht dachte Biden dabei auch noch an den Spruch, Lächeln ist die eleganteste Art, dem Gegner die Zähne zu zeigen. Aus Washington, Kerstin Klein.
Als Gast kehrt Donald Trump heute nach Washington zurück. Joe Biden hat ihn dorthin eingeladen, wo er im Januar wieder einziehen wird. Gute amerikanische Tradition. Doch Trump selbst hatte Biden diese Geste vor 4 Jahren verweigert. Ein Affront. Ich gratuliere und wir werden uns wie versprochen um einen reibungslosen Übergang bemühen. Wir werden sicherstellen, dass Sie alles bekommen, was Sie brauchen. Danke sehr. Politik kann hart sein und ist oft keine nette Welt. Aber heute ist die Welt nett und ich weiß das zu schätzen. Der Übergang wird so reibungslos sein wie nur möglich. Fast 2 Stunden sitzen Biden und Trump im Oval Office zusammen. Details dringen nicht nach außen. Zuvor hatte sich Trump in Washington von den republikanischen Kongressabgeordneten feiern lassen. Seit heute steht fest, in beiden Parlamentskammern haben Trumps Republikaner künftig die Mehrheit. Ist es nicht schön zu gewinnen? Gewinnen ist immer schön. Mit im Raum Elon Musk. Der reichste Mann der Welt begleitet Trump bei seinem Besuch in der Hauptstadt, bekommt einen Posten in dessen Regierung. Gemeinsam mit Vivek Ramaswamy, einem weiteren Trump-Loyalisten, soll Musk den Regierungsapparat auf Effizienz prüfen und Regulierungen abbauen. Interessenskonflikte sind dabei programmiert. Musks Firmen haben mehr als 100 laufende Verträge mit der US-Regierung. Die bisher größte Überraschung in Trumps neuem Kabinett ist er, Pete Hegseth. Der Moderator des konservativen TV-Senders Fox News soll Verteidigungsminister werden. Hegseth hat als Soldat in Afghanistan, Irak und Guantanamo gedient. Über Regierungserfahrung verfügt er nicht. Ihn hat Trump soeben als neuen Außenminister bestätigt, Marco Rubio. Der Senator aus Florida, Sohn kubanischer Einwanderer, wird der erste Latino auf diesem Posten. Trump nennt ihn einen furchtlosen Krieger. Vor allem gegenüber China und Iran dürfte Rubio einen harten Kurs einschlagen. Und er wird neuer Justizminister, Matt Gaetz, einer der loyalsten Trump-Hardliner. Trump hat im Wahlkampf Rache an seinen politischen Gegnern geschworen. Gaetz sitzt als Justizminister künftig an der Schlüsselstelle dafür. Vor dem Weißen Haus wird bereits die Tribüne für die Amtsübergabe aufgebaut. Klar scheint schon jetzt, in seiner zweiten Amtszeit wird Trump, anders als vor 8 Jahren, ausschließlich von Loyalisten umgeben sein.
Gudrun Engel in Washington. Nochmal zu dem Termin im Weißen Haus heute. Eigentlich Routine zwischen noch Amtsinhaber und künftigen Präsidenten, aber das war dann doch kein Treffen wie das andere.
Nee, also es war sehr höflich, es war sehr förmlich, sehr formal. Und es war sehr kalt natürlich. Also das einzig Warme da im Raum war sicherlich das Kaminfeuer, das zwischen den beiden geprasselt hat. Denn es war ganz klar, das ist ein Termin, den sie jetzt absolvieren, weil Joe Biden eingeladen hat, weil Joe Biden sehr wichtig war, dass er sich zumindest an die Konventionen hält. Denn Donald Trump hat ihn vor 4 Jahren ja nicht eingeladen. Tatsächlich haben sie am Anfang sich sogar die Hand gegeben. Das haben sie ja beim letzten Aufeinandertreffen bei ihrem Rededuell noch vermieden. Und das war ja auch der Termin, wo sie sich das letzte Mal gesehen haben und nachdem Joe Biden tatsächlich aus dem Rennen ausgestiegen ist. Also heute sehr viel höfliche Konversation. Fast 2 Stunden haben sie miteinander geredet. Donald Trump hat dann hinterher gesagt, ja, wir haben über die Ukraine gesprochen und über den Nahen Osten. Was genau, haben sie nicht verraten. Aber dass sie sich noch mal treffen wollen vor der Inauguration, also vor der Amtseinführung, dass die Teams eng zusammenarbeiten wollen. Und Joe Biden hat eben auch gesagt, er wird ganz sicher auch bei dieser Amtseinführung dabei sein. Auch das eine Konvention, die Donald Trump ihm vor 4 Jahren verwehrt hat.
Donald Trump jedenfalls verliert keine Zeit, sein Personaltableau zu füllen. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen. Wenn man sich diese Personalien so anschaut, welche Botschaft geht davon aus?
Ja, die Botschaft ist ganz klar, Loyalität first. Also politisch America first und im Team Loyalität first. Das sind Menschen, die sehr, sehr klar auf Trumps Linie sind, auf die er sich verlassen kann. Da ist zum einen natürlich seine Familie, aber bei den Ämtern, die er jetzt besetzt, alles Menschen, die ihm klar folgen. Das war nicht zwingend immer so. Das sehen wir ja bei seinem Vizepräsidenten Vance oder jetzt auch beim Außenminister Rubio. Die hatten früher durchaus andere Ansichten, folgen ihm jetzt aber klar. Und wir sehen auch, es sind unkonventionelle Persönlichkeiten, sage ich mal, die da ausgesucht werden, die häufig über wenig politische Erfahrung verfügen, die aber sehr bekannt sind und die sehr populär sind. Und auch das zeigt, Donald Trump mag keine Loser, der umgibt sich gerne auch mit anderen erfolgreichen Persönlichkeiten. Es ist ganz klar, er hat angekündigt, er will neue Gesichter, er will einen frischen Wind in der Stadt. Beim letzten Mal hat er immer gesagt, drain the swamp, also leg den Sumpf trocken. Und das will er jetzt eben mit diesen unkonventionellen Persönlichkeiten tun.
Ja, aber um den Sumpf trocken zu legen und Gesetze zu verabschieden, braucht ein US-Präsident ja nach wie vor auch den Kongress. Und da haben die Republikaner, wie jetzt gerade bekannt wurde heute, nach dem Senat nun auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit errungen, also beide Kammern. Wie viel Rückenwind gibt das Trump aber tatsächlich für seine Vorhaben?
Natürlich gibt ihm das enormen Rückenwind, denn es ermöglicht ihm viele Sachen, Initiativen einzubringen und besser durchzusetzen. Denn ganz klar, wer im Haus die Mehrheit hat, hat auch das Anrecht auf den Vorsitz auf alle Ausschüsse beispielsweise. Er hat ja schon wichtige Richterposten im obersten Gerichtshof besetzt. Also auch beim obersten Gerichtshof hat er mit wenig Gegenwind zu rechnen. Es hilft ihm tatsächlich, aber das ist gar nicht so unüblich. Wir denken ja immer, die streiten so, aber ein Blick in die Statistik zeigt, tatsächlich ist es häufiger so in den Vereinigten Staaten, dass alle beiden Kammern im Kongress und der Supreme Court und der Präsident zur gleichen Gruppierung kommen. Er kann vieles also durchsetzen, aber nicht alles. Eine Verfassungsänderung beispielsweise geht nicht. Dafür braucht er eine Dreiviertelmehrheit und die hat er nicht.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Ja, aber noch ist Joe Biden der Präsident der USA und er hat Israel vor ein Ultimatum gestellt. Die humanitäre Lage im Gazastreifen müsse sich dringend verbessern, sonst könnten Militärhilfen wegfallen. Zwar kommen mittlerweile wieder mehr Hilfslieferungen im Gazastreifen an, wie auch solche Mehlsäcke. Trotzdem ist die Lage für die Bewohner nach wie vor extrem schwierig. Hilfsorganisationen warnen vor einer Hungersnot. Besonders im Norden, wo die israelische Armee ihre Offensive seit einem guten Monat wieder ausweitet. Heute wurde in der Stadt Beit Lachia bei Luftangriffen nach palästinensischen Angaben mehrere Menschen getötet. Über die Situation dort berichtet Sophie von der Tann.
Ein paar Linsen haben sie vom Nachbarn ergattert, kochen damit Suppe. Hier in Beit Lahia, ganz im Norden von Gaza. Jeden Morgen schicke ich meine Kinder los, um nach Feuerholz zu suchen. Mein Sohn wurde dabei getötet. Er war mit seinem Bruder unterwegs, der hat überlebt. In diesem Verschlag versucht die achtköpfige Familie zu überleben. Die Gegend im Norden ist seit mehr als einem Monat wegen Israels Offensive komplett abgeschnitten. Hierhin gelangen fast gar keine Hilfslieferungen. Das israelische Militär sagt, es gehe hier erneut gegen die Hamas vor. Die Gegend verlassen will die Familie aber nicht, denn woanders sei es auch nicht sicherer. Vor einem Monat haben die USA gefordert, dass sich die humanitäre Situation in ganz Gaza innerhalb von 30 Tagen massiv verbessern müsse. Sonst könne das Auswirkungen auf Waffenlieferungen nach Israel haben. Im Oktober sind allerdings so wenig Hilfslieferungen nach Gaza gekommen wie seit Kriegsbeginn nicht. Pro Tag laut israelischen Angaben durchschnittlich 57 Lastwagen. Die USA hatten 350 gefordert. Israel hat nun einen weiteren Grenzübergang geöffnet und angekündigt, mehr Lkw reinzulassen. In den letzten 24 Stunden gelangten 117 Hilfstrucks nach Gaza mit Essen, Zelten, medizinischer Versorgung und Ausrüstung für Wasseraufbereitung. Aber nur 41 dieser Trucks wurden auf der anderen Seite in Gaza von Hilfsorganisationen angenommen. Waren anzunehmen und zu verteilen sei extrem gefährlich für die Hilfskräfte in Gaza, sagt Martin Rentsch vom Welternährungsprogramm.
Wir müssen in aktive Kriegsgebiete hinein, wo wir nicht reinfahren dürfen, weil wir das ohne Genehmigung nicht können. Dort ist die öffentliche Sicherheit zusammengebrochen und wir brauchen Sicherheitsgarantien auch seitens des israelischen Militärs, um operieren zu können. Wir versuchen das, bekommen aber oft Absagen, Dinge werden nicht beantwortet und diese Konvois können in letzter Konsequenz einfach nicht fahren. Und so ist humanitäre Hilfe, so ist ein humanitäres System der Hilfe in Gaza nicht möglich.
Die scheidende US-Regierung sagt nun, Israel habe Fortschritte mit Blick auf humanitäre Hilfe gemacht. Man werde Waffenlieferungen nicht wie angedroht aussetzen. Hilfsorganisationen sehen das anders. Die Situation in Gaza sei so schlecht wie noch nie seit Kriegsbeginn.
Was heute sonst noch wichtig war, weitere Nachrichten jetzt, Susanne, mit dir.
Abgeordnete aus mehreren Fraktionen haben einen Antrag auf ein AfD-Verbotsverfahren in den Bundestag eingebracht. 113 Parlamentarier hätten unterschrieben, teilte einer der Mitinitiatoren mit, der CDU-Abgeordnete Wanderwitz. Es ist unklar, ob der Antrag überhaupt eine Mehrheit finden könnte. Die rechtlichen Hürden für ein Parteienverbot sind hoch. Entscheiden muss darüber letztlich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland ist zufrieden mit der Demokratie. Laut einer Studie stimmen 90,4% der Demokratie als Idee zu. Aber 2022 waren es noch 94,3%. Wie die Demokratie derzeit in Deutschland funktioniert, finden nur noch 42,3% gut. 2022 waren es noch 57,7%. Gleichzeitig nimmt die Ausländerfeindlichkeit zu. 21,8% halten Deutschland durch, Zitat, die vielen Ausländer für überfremdet. 2022 waren es noch 17%. Die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung Attermann sagte, das würden Millionen von Menschen in Form von alltäglicher Diskriminierung spüren. In Düsseldorf haben Zehntausende Menschen gegen Sparmaßnahmen der nordrhein-westfälischen Landesregierung demonstriert. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich 32.000 Menschen. Zu der Kundgebung hatte die Freie Wohlfahrtspflege aufgerufen. Ihren Angaben zufolge sollen 83 Millionen Euro im sozialen Bereich gekürzt werden, unter anderem bei Familienbildungsstätten, Integrationskursen und Frauenhäusern. Die Vorstände von Deutschlands großen börsennotierten Unternehmen haben 2023 so viel Gehalt bekommen wie nie zuvor. Das geht aus einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hervor. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Trotz schwächelnder Wirtschaft im vergangenen Jahr stiegen die Gehälter der Vorstände von Unternehmen, die im DAX, MDAX und SDAX gelistet sind, im Schnitt um 11%. Jene Topmanager, die das ganze Jahr als Vorstand beschäftigt waren, bekamen demnach 2,65 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Bestbezahlter Manager im Jahr 2023 war VW-Chef Oliver Blume mit rund 10,3 Millionen Euro inklusive des Gehalts als Porsche-Chef. Auf Platz 2 kommt Adidas-Chef Björn Gulden mit 9,2 Millionen Euro. Den dritten Platz belegt Deutsche Bank-Chef Christian Sewing mit 9 Millionen Euro. Angesichts stagnierender Umsätze und Gewinne könne das Ergebnis verwundern, so die Macher der Studie. Wenn aber ein Unternehmen beispielsweise gerade umgebaut werde, seien zeitweise Einbußen normal. Insgesamt konnten auch einige Unternehmen ihre Gewinne und Umsätze steigern.
Im Süden Spaniens hat es wieder heftige Regenfälle gegeben, zwei Wochen nach der Flutkatastrophe. In der Region Malaga traten erneut Flüsse über die Ufer. Tausende Menschen waren vorher aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen. Auch in der Region Valencia gilt erneut die höchste Unwetterwarnstufe. In Indonesien hat ein erneuter Vulkanausbruch auf der Insel Flores für Flugausfälle gesorgt. Bewohner und Urlauber in der Nähe des Vulkans mussten sich in Sicherheit bringen. Der Laptopi Laki Laki ist einer von 120 aktiven Vulkanen in Indonesien. Zeitweise ragte die Aschewolke 9 Kilometer in die Höhe. Mehr als 80 Flüge wurden ausgesetzt. Betroffen war auch der Reiseverkehr auf die Urlaubsinsel Bali.
Cricket ist Kult, zumindest für die Menschen in Indien. Und wenn jemand Menschen aus Indien nach Deutschland locken will, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen, dann dachte sich wohl Arbeitsminister Hubertus Heil vergangenen Monat in Berlin, dann kann es nicht schaden, Berührungsängste mit diesem Sport abzubauen. Doch mehr noch als die Cricket-Künste des Ministers sind es andere Dinge, die jungen Inderinnen und Indern Deutschland schmackhaft machen. Wie etwa die hiesige Ausbildungs- und Unilandschaft. Manche Hochschulstandorte sind für sie dabei offenbar besonders attraktiv, wie Manuel Mehlhorn und Astrid Hartmann mittendrin in der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt, Magdeburg, herausgefunden haben.
Sie sind in Indien geboren und zum Studium an die Universität Magdeburg gekommen. Jaskaran Sinkholi studiert im 5. Semester Mechatronik, Kartik Akana im 3. Semester Maschinenbau. Für beide steht gerade eine Mathematikübung auf dem Programm.
Ich lerne Mathe jetzt und das ist natürlich sehr wichtig, wenn ich ein Ingenieur sein müsste.
Also Ingenieur möchte er werden. Kartik lernt seit 2 Jahren Deutsch, Jaskaran seit fast 3 Jahren. Beide hoffen, dass sie bald fließend Deutsch sprechen, um bei großen Unternehmen arbeiten zu können.
Bei Audi, bei BMW oder bei Siemens oder für die Informatiker arbeiten, ja. Alle Türen sind geöffnet für mich.
In Indien würden sie pro Semester bis zu 5.000 Euro Studiengebühren zahlen. In Magdeburg sind es knapp 280 Euro Semesterbeitrag. Das Geld dafür verdienen sie sich mit Nebenjobs. Kartik arbeitet 20 Stunden in der Woche in einem Supermarkt für 13,50 Euro Stundenlohn. An manchen Tagen sitzt Kartik bis 21 Uhr an der Kasse und am nächsten Morgen wieder im Hörsaal. Die Universität Magdeburg kooperiert seit Jahren mit indischen Wissenschaftlern. Durch die geplante Ansiedlung des US-Unternehmens Intel ist die Stadt für indische Studenten noch attraktiver geworden. Auch wenn der US-Chip-Hersteller seine Pläne für Magdeburg kürzlich auf Eis gelegt hat, der Rektor will die Hoffnung nicht aufgeben.
Intel war ganz sicherlich ein Stück weit ein Türöffner. Aber wir haben jetzt den Fuß so fest in der Tür, dass wir glauben, es wäre extrem schade, auch für die Region, weil es einfach einen Internationalisierungsschub für die Stadt bringen würde.
Mehr als 1600 Inder studieren in Magdeburg. Das ist mehr als jeder zehnte Student. Meistens bleiben sie unter sich, erzählen Kartik und Jaskaran. Trotzdem leben sie gerne in der Stadt.
Ich fühle mich wohl, weil ich habe alles hier, Freunde, gutes Essen, billige Miete und Sportkurse.
Zum Beispiel das Cricket-Training, der indische Nationalsport. Hier haben sich Kartik und Jaskaran kennengelernt. Den Cricket-Kurs bietet die Universität an, damit sich die indischen Studenten wie zu Hause fühlen und nicht gleich wieder wegziehen.
Manche bleiben in Magdeburg, aber viele ziehen weiter, habe ich die Erfahrung gemacht. Leider, die sind da 3 oder 4 Jahre hier für ihr Studium und oft finden sie irgendwo anders Jobs.
Nur 15% der ausländischen Studenten bleiben bisher nach dem Ende des Studiums in der Region Magdeburg. Das Training ist zu Ende, jetzt gibt es Chai in Jaskarans WG für seine Freunde. Alle hier sind für das Studium aus Indien oder Pakistan hergekommen. Die Frage, ob sie später wieder zurückgehen wollen, ist für die meisten noch weit weg. Kartik ist sich da schon sicherer.
Ich denke, ich will hier in Europa bleiben, weil ich müsste in ein Formel-1-Mannschaft arbeiten und Motorsport ist nicht so groß in Indien.
Auch Jaskaran kann sich vorstellen, in Deutschland oder Europa zu bleiben, auch wenn seine Familie fast 7000 Kilometer entfernt lebt.
Okay, er ist mein Opa und das bin ich. Er ist nicht mehr auf dieser Welt, aber das war die gute Seite.
Ob er die Familie vermisst?
Ja. Sehr.
Doch das nehmen Jaskaran und Kartik für ein gutes Studium auf sich.
Wir haben die Sendung mit einem Nebelbild begonnen und jetzt könnte sie mit dichtem Nebel wieder zu Ende gehen, oder Claudia? Wie sind die Aussichten?
Ja, Ingo, du hast es genau erfasst. Die nächsten Tage wird es wieder Nebel und Hochnebel geben. Es kommt ein Hochdruckgebiet zurück. Aber jetzt im Moment gibt es erstmal Schnee. Und zwar im Süden Deutschlands. Und das bis auf rund 400 Meter runter. 400 bis 600 Meter. Man sieht auf dem Radar, alles, was so pink und rosa ist, das war Schnee bzw. Schneeregen. Hat sich jetzt an den Alpenrand gelegt. Auch in der Mitte Baden-Württembergs schneit es noch ein bisschen, eben oberhalb der rund 400-500 Meter. Dahinter kommt jetzt Regen, also auch in der Nacht wird noch ein bisschen Schnee dazukommen und das bedeutet für die Regionen südlich der Donau, dass es bis morgen früh noch mal so 1 bis 3 Zentimeter werden können. Direkt am Alpenrand und in den Alpen 3 bis 10 Zentimeter, also da ist es jetzt schon mal richtig winterlich geworden. Auch wenn das Ganze nicht allzu lange liegen bleiben wird, das ist morgen schon wieder weg, da kommt eine Warmfront und damit wärmere Luft, vor allem auch in höheren Luftschichten. Jetzt in der Nacht zieht diese Front aber erst noch mal weiter nach Süden und Südosten. Das heißt, es gibt Regen in den höheren Lagen, dann auch weiterhin noch Schnee mit Glätte. Morgen im Laufe des Tages wird es direkt am Alpenrand und im Süden insgesamt dann ein bisschen Sonne geben. Und auch im Norden kommt die Sonne gelegentlich raus. Man sieht aber, das wird schon wieder eine ziemlich dicke Suppe sein und das bleibt auch in den nächsten Tagen so. Hochdruckeinfluss um die Jahreszeit heißt halt meistens, dass die Luft feucht ist und die Feuchtigkeit sich tagsüber nicht abtrocknet, sodass es dann trüb bleibt. Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Wert oder gar nicht mal zurück. Im Norden und Nordwesten steigen sie sogar an auf 7 bis 11 Grad. Im Südosten gehen sie zurück auf minus 2 bis 2 Grad. Und morgen Nachmittag gibt es dann Höchsttemperaturen von meist 8 bis 12 Grad in der Nordwesthälfte. Im Südosten in Bayern 3 bis 5 Grad.
Die nächsten Tage bringen erneut ziemlich viel Grau am Freitag. Da wird es dann am Alpenrand ab und zu mal sonnig sein und auch Richtung Oberrhein. Und am Samstag ebenfalls im Süden Sonne. Und da ist es nur selten, dass die Temperaturen liegen meist nur bei Werten zwischen 3 und 11 Grad. 3 Grad dann meist so für den Bayerischen Wald.
Also hier und da noch neblige Aussichten, aber wie immer alles andere als nebulös präsentiert. Vielen Dank, Claudia, dafür. Und soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten begrüßt Sie jetzt gleich Sandra Maischberger hier im Ersten.
Sie wird unter anderem mit FDP-Chef Christian Lindner sprechen, bis vor einer Woche noch Bundesfinanzminister.
Und morgen begrüßt Sie dann Jesse Wellmer an dieser Stelle. Ihnen einen schönen Abend noch. Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.